Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen dazu. In der letzten Sendung haben wir im 2. Korintherbrief das 2. Kapitel erreicht. Hören Sie jetzt gleich die Fortsetzung ab Vers 14. Der 2. Korintherbrief stellt Bibelleser immer wieder vor besondere Herausforderungen. Denn beim Durchlesen wird einem bewusst, die ursprünglichen Empfänger sind nicht Sie und ich, sondern, wie ganz am Anfang angegeben, die Christen in Korinth und in der näheren Umgebung. Mag sein, dass der Apostel Paulus damit gerechnet hat, dass ein paar Abschriften seines Briefes in benachbarten Gemeinden die Runde machen. Aber dass dieser Brief eines Tages zum festen Bestandteil der Bibel wird und auch noch rund 2000 Jahre später die Menschen beschäftigt, das lag wohl jenseits seiner Vorstellungskraft. Für uns heute hat das allerdings die Folge, dass wir uns beim Durchlesen des 2. Korintherbriefes häufig fragen, was ist denn damit gemeint? Auf welches Ereignis nimmt Paulus Bezug? Welches Erlebnis spielt hier eine Rolle? Erschwerend kommt hinzu, dass der Briefwechsel zwischen Paulus und den Christen in Korinth nicht vollständig überliefert wurde. Lediglich zwei Briefe sind zu einem Bestandteil des Neuen Testaments geworden und haben die Bezeichnung 1. und 2. Korintherbrief bekommen. Dabei hat es ursprünglich eben noch ein paar mehr gegeben. In der letzten Sendung sind wir im 2. Kapitel des 2. Korintherbriefes auf eine Bemerkung über Titus, einen Mitarbeiter des Apostels Paulus, gestoßen. Diese Bemerkung gibt uns einen Hinweis darauf, was in der Zeit zwischen der Abfassung des 1. und des 2. Korintherbriefes zwischen Paulus und den Korinthern vorgefallen sein mag. Bei einem kurzen Zwischenbesuch in Korinth wurde Paulus offenbar von einem Gemeindeglied mit Worten angegriffen und beleidigt. Einige Zeit nach diesem Besuch schickte Paulus den besagten Titus nach Korinth, um die Wogen wieder zu glätten. Weil Paulus so sehr auf eine positive Nachricht von ihm wartet, reist er Titus entgegen, bis er ihn schließlich in Philippi trifft. Paulus ist erleichtert. Alle Zeichen stehen auf Versöhnung. Und so setzt er sich hin und antwortet den Korinthern mit einem Brief, den wir als 2. Korintherbrief vor uns liegen haben. Während es in Kapitel 2, Vers 13 noch um dieses Wiedersehen mit Titus gegangen ist, folgen ab Vers 14 weitere schwergewichtige Gedanken des Apostels über seinen Dienst. Er schreibt: Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus, und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Was Paulus hier schreibt, empfinde ich als große Überraschung, denn im Grunde vergleicht er den Dienst in der Evangeliumsverkündigung mit einem Triumphzug. Mit einem Triumphzug, wie ihn die Römer zu seiner Zeit geliebt haben. Wenn ein römischer Feldherr mit seinen Soldaten irgendwo in der Fremde erfolgreich gekämpft hatte, und fast immer waren die Römer erfolgreich, dann wurde ihnen bei ihrer Rückkehr nach Rom ein festlicher Empfang bereitet. Während die Soldaten in die Stadt einzogen, jubelten ihnen die Menschenmassen zu. Manche dieser Triumphzüge sollen angeblich von morgens bis tief in die Nacht gedauert haben. Durchaus möglich, denn in diesem Triumphzug wurden beispielsweise auch jede Menge Vieh mitgeführt, das man erbeutet hatte. An der Spitze mussten meistens jene Kriegsgefangenen laufen, die später freigelassen werden sollten und die dann sogar römische Bürger werden konnten. Ganz hinten im Festzug liefen dagegen die Gefangenen, die mit ihrer baldigen Hinrichtung rechnen mussten. Ein wichtiger Bestandteil eines solchen Triumphzuges war auch das Verbrennen von Räucherwerk entlang der Straße. Manchmal wurden die Teilnehmer des Zuges mit Rauchschwaden richtig eingenebelt. Dies geschah zu Ehren der römischen Götter, als Dank für den Sieg über die Feinde. Ungefähr einen solchen Triumphzug, wie er bei den Römern immer wieder stattgefunden hat, muss der Apostel Paulus vor Augen haben, als er Vers 14 unseres Bibeltextes niederschreibt. Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus, so lautet sein Jubelruf. Und während er an den Duft des Räucherwerks denkt, das am Straßenrand verbrannt wird, schreibt er weiter: Gott hat offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Das klingt fast so, als ob jeder, der als Verkündiger des Evangeliums in die Welt hinauszieht, als strahlender Sieger zurückkehren würde. Als ob der Sieg so sicher sei wie das Amen in der Kirche. Das hört sich gut an, aber ist es auch realistisch? Paulus selbst hat in Ephesus und Umgebung recht viele Menschen für Jesus Christus gewinnen können. Aber in Athen lief die Sache nicht so erfolgreich. Deshalb wundert es mich schon, dass Paulus einfach schreibt, Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt, durch uns an allen Orten. Am liebsten würde ich Paulus fragen, wirklich an allen Orten? Doch wahrscheinlich würde er antworten, jawohl, an allen Orten. Denn den Erfolg seiner Verkündigung macht Paulus nicht daran fest, wie viele Leute zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, sondern ihm ist anscheinend wichtig, dass Gott den Wohlgeruch seiner Erkenntnis offenbart hat. Vers 15. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden, und unter denen, die verloren werden. Sie erinnern sich, auch bei einem römischen Triumphzug gibt es nicht nur Leute, die jubeln, sondern auch diejenigen, die als Kriegsgefangene ihrem sicheren Tod entgegengehen. Deshalb schreibt Paulus, wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi, unter denen, die gerettet werden, und unter denen, die verloren werden. Aber, Vers 16, diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Wer aber ist dazu tüchtig? Die beiden letzten Verse erinnern mich an eine Stelle im Hebräerbrief Kapitel 4. Dort wird das Wort Gottes mit einem zweischneidigen Schwert verglichen. Zitat, das dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Dort, wo das Wort Gottes verkündigt wird, gibt es eben nicht nur Leute, die es für sich annehmen, sondern auch solche, die es ablehnen. Und offenbar ist es aus Gottes Sicht notwendig, dass es zu dieser Unterscheidung kommt. Das mitzuerleben ist aber alles andere als leicht. Wohl deshalb stellt Paulus in Vers 16 die Frage, wer aber ist dazu tüchtig? Oder anders ausgedrückt, wer ist dieser Aufgabe gewachsen? Ich selbst habe als Pastor oft den Eindruck gehabt, nicht ich bin dieser Aufgabe gewachsen, sondern die Aufgabe ist gewachsen. Und manchmal ist sie mir auch über den Kopf gewachsen. Und dennoch gibt es nichts Schöneres und Ehrenvolleres, als für Gott tätig zu sein und das Evangelium von Jesus Christus unter die Leute zu bringen. Ich habe Zeiten miterlebt, in denen viele Menschen in unsere Gemeinde gekommen und dort Christen geworden sind. Da habe ich den Geruch des Lebens wahrgenommen, den Paulus in Vers 16 erwähnt. Aber dann gab und gibt es eben auch jene Menschen, die die Botschaft von Jesus Christus hören, einmal, zweimal, viele Male, und es geschieht nichts. Und als Verkündiger des Evangeliums merken sie dann, dass sie, wie Paulus es ausdrückt, für diese Menschen zu einem Geruch des Todes werden. So manches Mal, wenn ich mich am Ende einer evangelistischen Predigt von den Leuten verabschiedet habe, dachte ich bei mir, und manchmal habe ich es auch ausgesprochen, wenn sie jetzt diesen Saal verlassen, ohne eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen, dann kann es sein, dass sie mich eines Tages als ihren größten Feind ansehen werden. Denn wegen mir werden sie niemals vor Gott behaupten können, sie hätten nicht gewusst, dass Jesus ihnen ihre Sünden vergeben will. Der Vergleich mit einem Triumphzug, der uns von Paulus in den Versen 14 bis 16 vor Augen gemalt wird, ist also ein sehr realistischer Vergleich. Denn im Gegensatz zu manchen Römern, die nur laut jubelnd am Straßenrand standen, nennt Paulus eben auch die Verlierer, die gezwungenermaßen an dem Triumphzug Jesu teilnehmen müssen. Im Philipperbrief Kapitel 2 beschreibt Paulus diesen Sachverhalt auf folgende Weise. Gott hat seinen Sohn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Zurück zum zweiten Korintherbrief, zum letzten Vers von Kapitel 2. Nach dem Vergleich mit einem Triumphzug beschreibt Paulus nun ganz nüchtern seine Aufgabe und die seiner Mitarbeiter als Verkündiger des Evangeliums. Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus. So soll es sein. Weder das Wort Gottes noch diejenigen, denen es verkündigt wird, dürfen manipuliert werden. Die Menschen sollen die unverfälschte Botschaft des Evangeliums hören und sich dann frei entscheiden, ob sie Jesus Christus nachfolgen wollen. Wir erreichen nun Kapitel 3, und darin geht es weiterhin um den Dienst des Apostels, aber auch der anderen Christen, den sie zur Ehre ihres Herrn verrichten. Der allerdings nicht immer gern gesehen ist und der manchmal sogar in christlichen Kreisen auf Widerstand stößt. Paulus schreibt in Vers 1, »Fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch?« Vielleicht hat Paulus gemerkt, dass sein Vergleich mit einem Triumphzug bei manchen Leuten Widerspruch hervorrufen könnte. Aber nein, er wollte damit keine Werbung für sich selbst als Verkündiger des Evangeliums machen. Doch andererseits sieht er auch nicht ein, dass er irgendwie zurückhaltender sein sollte, wenn er darüber spricht. Muss ich etwa ein Empfehlungsschreiben vorlegen, wenn ich über derlei Dinge mit euch reden will? So lautet deshalb seine Frage, auf die er gleich sich selbst eine Antwort gibt. Dazu die Verse 2 und 3. Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Ihr seid unser Brief. Das bedeutet, ihr, liebe Christen in Korinth, ihr seid unser Empfehlungsschreiben. Denn dass ihr als Gemeinde zusammenkommt, ist ein Beweis dafür, dass wir das Evangelium unter euch nicht vergeblich verkündigt haben. Und wenn die Leute euch beobachten oder mit euch reden, werden sie ganz schnell merken, dass ihr zu Jesus Christus gehört. Dass ihr nicht nur mit großen Worten über ihn redet, sondern dass ihr euer ganzes Leben auf ihn ausrichtet und dass er in euren Herzen lebt. Als Radioverkündiger habe ich im Laufe der Zeit unglaublich viele Briefe erhalten, in denen sich Menschen dafür bedanken, dass ihnen die Sendereihe durch die Bibel geholfen hat, die Bibel besser zu verstehen. Und nicht wenige haben erst dadurch zum Glauben gefunden. All diese Briefe könnte man aufbewahren, eine Statistik darüber führen oder eine Ausstellung daraus machen mit dem Titel »So erfolgreich ist durch die Bibel«. Aber das wäre genauso unsinnig, als wenn sich der Apostel Paulus um irgendwelche Empfehlungsschreiben bemüht hätte. Denn wichtiger als alle Briefe, die ich von Zuhörern bekommen habe, ist die Tatsache, dass diese Hörer irgendwo auf der Welt, wo sie zu Hause sind, als lebendige Briefe Jesu Christi unterwegs sind. Und dass sie Jesus vor anderen Leuten als Erlöser bezeugen. Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Der Wortlaut dieses Satzes entspricht wohl nicht mehr so ganz unserem heutigen Sprachgebrauch. Denn wenn hier von solchem Vertrauen die Rede ist, erwartet man eigentlich, dass es bereits in den Versen davor um dieses Vertrauen ging. Gemeint ist aber wohl, wir haben solch ein großes Vertrauen. Weil jedoch ein Wort mit 3 O in einer gedruckten Bibel ziemlich seltsam aussieht, heißt es sinngemäß in einer modernen Übertragung, wir haben nur deshalb so viel Selbstvertrauen, weil wir durch Christus großes Vertrauen zu Gott haben. Großes Vertrauen zu Gott haben, das erinnert mich daran, wie ich als Student wissenschaftliche Beweise dafür finden wollte, dass die Bibel nicht nur Menschenwort ist, sondern Gottes Wort. Heute weiß ich schlichtweg, dass es so ist, und zwar aus Erfahrung, weil ich es tausende Male selbst erlebt habe. Ob ein Pudding gut schmeckt, das merkt man auch erst dann, wenn man ihn probiert. So ähnlich ist es auch mit dem Wort Gottes. Schließlich heißt es im Psalm 34, »Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet.« Für sehr intellektuelle Menschen mag so etwas eine Zumutung sein. Aber im Volksmund heißt es doch auch, probieren geht über studieren. Auch das Vertrauen zu Gott kann nur dann wachsen, wenn man gewisse Dinge im Vertrauen auf Gott ausprobiert und dann feststellt, jawohl, es funktioniert. Ich komme zu den Versen 5 und 6 in unserem Bibeltext. Weiter schreibt Paulus, nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern, dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Rufen wir uns noch einmal in Erinnerung. Paulus hat seinen Verkündigungsdienst zunächst mit einem Triumphzug verglichen. Auch wenn sich Menschen nicht für ein Leben mit Jesus Christus entscheiden, wird der Sieg Jesu dadurch nicht in Frage gestellt. Dann hat Paulus die Christen in Korinth als einen lebendigen Brief Christi bezeichnet. Dieser lebendige Brief ist viel mehr dazu in der Lage, ein Zeugnis für Jesus zu sein, als ein Brief, der mit Tinte auf Papier geschrieben ist. Und jetzt, in den Versen 5 und 6, beantwortet Paulus noch einmal ganz direkt die Frage vom Ende des zweiten Kapitels. Wer ist aber dazu tüchtig? Wer ist dazu in der Lage, den Menschen auf angemessene Weise das Evangelium zu verkündigen? Die Antwort lautet, wie eben schon gehört, nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, sondern, dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Der alte Bund, um den es im Alten Testament geht, beruht auf den Geboten und Gesetzen Gottes. Doch die Menschen sind nicht in der Lage, sie einzuhalten. Und so werden die Gebote und Gesetze gewissermaßen zu einem Spiegel, in dem die Menschen erkennen, was sie vor Gott wirklich sind, nämlich Sünder. Sie können seinen Anforderungen nicht genügen. Der Buchstabe tötet, schreibt Paulus in Vers 6, und meint damit, der Buchstabe des Gesetzes ist eigentlich das Todesurteil über den sündigen Menschen. Denn, so drückt Paulus es im Römerbrief aus, der Sünde Sold ist der Tod. Doch zum Glück wurde der alte Bund durch den neuen Bund abgelöst. Als Jesus mit seinen Jüngern zum letzten Mal das Passafest feierte und einen gefüllten Kelch zur Hand nahm, da sagte er zu ihnen, »Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.« Das heißt, der stellvertretende Tod Jesu macht aus den Sündern, die eigentlich verurteilt werden müssten, begnadigte Sünder. Deshalb schreibt Paulus in unserem Bibeltext, Gott hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und dann erinnert Paulus an die steinernen Gesetzestafeln des Mose, die einerseits ein Dokument dafür waren, dass die Israeliten Gottes auserwähltes Volk sind. Aber zugleich dokumentieren diese Gesetzestafeln auch, ihr seid Sünder, weil ihr meine Gebote nicht haltet. Dazu schreibt Paulus, wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit haben? Paulus vergleicht hier also seinen Dienst für das Evangelium mit dem Dienst des Mose. Obwohl Mose sich für die Einhaltung des Gesetzes mitsamt den 10 Geboten einsetzte, wird sein Dienst hier kurzerhand als Amt, das den Tod bringt, bezeichnet. Weil das Gesetz und die Gebote eben immer nur die Sündhaftigkeit des Volkes Israel wiedergespiegelt haben. Trotzdem war Moses Dienst wichtig. Ja, als Mose mit den Gesetzestafeln vom Berg Sinai herunterkam, war er durch seine Begegnung mit Gott so verändert, dass die Menschen den Abglanz von Gottes Herrlichkeit nicht ertragen konnten. Aber all das, so der Apostel Paulus, wird durch den Dienst der Evangeliumsverkündigung in den Schatten gestellt, eben weil durch sie Jesus Christus verkündigt wird. Weiter ab Vers 9. Denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Ja, jene Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt. Im zweiten Korintherbrief geht der Apostel Paulus noch weiter auf den Unterschied ein, der zwischen dem alten und dem neuen Bund besteht. Und er beschreibt damit, was seinen Dienst als Christ und als Apostel so einzigartig macht. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.